Die öffentliche Ringvorlesung der Universität Göttingen im Sommersemester 2016 wurde gestern Abend in der Aula am Wilhelmsplatz eröffnet. Zum Auftakt sprach Stefanie Frank, Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter, über das Thema »Mit dem Saatgut fängt es an, Idylle und Wirklichkeit in der Pflanzenzüchtung«. Sie hören nun eine Aufzeichnung des Vortrags.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben mich heute Abend eingeladen, sehr geehrte Frau Professor Pawelczyk, und die Universität Göttingen hat ihrer Agrarfakultät die Möglichkeit gegeben, diese Ringvorlesung dem Thema Landwirtschaft zu widmen. Ich danke für beides und ebenso für die freundliche Einführung von Ihnen, lieber Herr Becker, der Sie entnehmen konnten, dass ich für die wirtschaftliche Seite der Pflanzenzüchtung stehe, nicht für die akademische, und dass ich gleichzeitig auch für die Politikbeeinflussung im Sinne der Pflanzenzüchtung stehe. Als Vorsitzende des Berufsverbandes, mal sagen wir das der Klarheit mal in Pressesprache, als oberste deutsche Lobbyistin der Pflanzenzüchtung. Agrarlobbyistin. Daraus spannt sich jetzt möglicherweise die Vermutung auf, dass mein Vortrag die Struktur hat. Liebes Publikum, Sie machen sich eine idyllische Vorstellung von unserer Sache und ich erkläre Ihnen jetzt mal, wie die Wirklichkeit ist. Ich werde das nicht tun, und zwar erstens, weil es hier eine Agrarfakultät gibt, an der das Fach Pflanzenzüchtung prominent vertreten ist. Es sitzen hier vermutlich viele Leute im Raum, die von jedem einzelnen Aspekt jeweils viel mehr verstehen als ich. Vor allem aber, weil ich die große Chance nutzen will, hier nicht nur Züchter und Agrarier, sondern auch Vertreter anderer Disziplinen und vor allem an der Gestaltung der Welt interessierte Öffentlichkeit vor mir zu haben. Um die Gestaltung von Welt geht es, sobald es um Landwirtschaft geht. Und sobald es um Pflanzenzüchtung geht, geht es um Landwirtschaft. Der Gartenbau gehört dazu. Also, Sie sehen hier in Braun und Orange die Teile der Erdoberfläche, die landwirtschaftlich genutzt werden. Im mittleren Bereich dieser Grafik von Hugo Alenius von UNEP sehen Sie den Stand heute. Grün sind die Wälder und sie liegen zu einem deutlichen Teil außerhalb der prinzipiell landwirtschaftlich nutzbaren Zone, sehr weit im Norden, oder bilden den tropischen Regenwaldgürtel. Weiß sind die Wüsten der Erde und ihre arktischen und antarktischen Gebiete. Im oberen Bild sehen Sie die Darstellung für das Jahr 1700, kaum braun, kaum orange, und unten die Projektion für 2050. Insgesamt ähnlich wie heute, aber leider mit einer weiteren Ausdehnung in die tropischen Wälder hinein. Was wir hier lernen können, zeigt auch die Statistik der FAO, der Organisation für Ernährung und Landwirtschaft der Vereinten Nationen. Die Landwirtschaft ist der größte Landnutzer der Welt, auch der größte Nutzer unserer Süßwasserreserven und, kein Wunder bei dieser immensen Ausdehnung, auch eine der wesentlichen Ursachen der weltweiten klima- und umweltrelevanten Emissionen. Warum dominieren wir Menschen den Planeten mit unserer Landwirtschaft derart? Weil alle unsere materiellen Grundbedürfnisse nur mittels Pflanzen gedeckt werden können. Diese Grundbedürfnisse sehen Sie oben in Schwarz: Luft zum Atmen, frisches Wasser, Nahrung, Schutz und Mobilität bzw. Arbeitskraft über die unserer Hände und Füße hinaus. Die Photosynthese erfüllt sie uns. Food, Feed, Fiber, Fuel, Fire, die berühmten 5 Fs, ergänzt auf 7 durch Flowers and Fun. Allerdings gehen unsere Volkswirtschaften im Moment gerade einen Sonderweg. Über die Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas eignen wir uns im Moment die Pflanzenleistung längst vergangener Epochen an. Daher hier Fiber, Fuel und Fire in Gelb. Fiber mit B, Fiber übrigens, steht für die gesamte Stoffchemie, also die nicht energetische Nutzung, hier in Braun eben für die erdölbasierte, also für Kunststoffe. Unter dem Stichwort Bioökonomie diskutieren wir jetzt, dass wir auch hinsichtlich Fiber, Fuel und Fire zurück zu einer erneuerbaren Basis wollen und mit Ausnahme der Methoden, die Sonne, Wind oder Wasser direkt in Energie umwandeln können, bedeutet das, unsere Ausgangssubstrate für Stoffchemie und parallel auch unsere Energieträger sollen wieder auf aktueller Photosyntheseleistung beruhen. Mit anderen Worten, auf heutigem Pflanzenwachstum. Und das heißt, sie sollen zu einem bedeutenden Teil in den Agrarökosystemen der Erde entstehen. Und diese Diskussion führen wir zu einem Zeitpunkt, wo immer noch ca. 800 Millionen Menschen hungern und eine noch deutlich größere Zahl fehlernährt ist. Je tiefer rot ein Land auf dieser Karte des World Food Programs, desto höher der Anteil Hungernder seiner Bevölkerung, bis zu einem unfassbaren und beschämenden Wert an die 30% in den dunkelroten Gebieten. Lassen Sie uns im Moment hieraus noch keine Schlüsse ziehen, wo wir noch keine ziehen können. Ich sage nicht, dass Pflanzenzüchtung die alleinige Lösung ist. Was ich aber sage, ist, dass landwirtschaftlicher Pflanzenbau unsere Lebensgrundlagen liefert. Er ist der wichtigste Wirtschaftssektor der Welt. Eine Publikation aus 2011 im Fachblatt Nature hat sich des Themas unter dem Titel Solutions for a Cultivated Planet angenommen. Ein hochrangiges Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von David Sachs aus Wisconsin hat sich die Herausforderungen angeschaut, vor denen wir mit und in der Landwirtschaft weltweit stehen, und zwar sehr detailliert und quantitativ. Das Ergebnis sehen Sie hier. Sie sehen zwei Abbildungen, die jeweils in der Mitte durch eine Grundlinie geteilt sind. Grob gesagt zeigt die Grafik unterhalb der Grundlinie in grün die negativen Umweltwirkungen der Landwirtschaft, im oberen Bild den heutigen Stand und im unteren Bild die Größenordnung, auf die sie bis 2050 reduziert werden müssen. Gleichzeitig sehen Sie oberhalb der Grundlinie in orange die heutige agrarische Produktion und die Größenordnung, auf die sie bis 2050 gesteigert werden muss. Bei gleichzeitiger Beachtung übrigens in diesem Paper, in dieser Publikation von Verteilungs- und Resilienzaspekten. Diese Herausforderungen sind riesig und die öffentliche und politische Beschäftigung damit ist bis jetzt völlig unterentwickelt. Umso mehr freue ich mich darüber, dass wir hier zusammen im Saal sind und das Thema diskutieren. Was hat das nun alles mit Pflanzenzüchtung zu tun und mit dem Saatgut, mit dem angeblich alles anfängt, so der Titel des heutigen Abends? Saatgut ist das konkrete Ergebnis der Pflanzenzüchtung. Und unter Pflanzenzüchtung verstehen wir die gezielte Beeinflussung der genetischen Ausstattung des Saatgutes. Sie merken, im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch wird das Wort Züchten breiter verwendet. Der Balkonbesitzer sagt meist, er züchte Tomaten auf seinem Balkon. Wir würden dazu sagen, er zieht sie oder er baut sie an. Die Züchtung dagegen kümmert sich um den sogenannten Genotyp, also um die genetische Ausstattung, die im Tomatensamen steckt. Gehen wir weg vom Balkon und hinein in die Landwirtschaft. Welche Rolle spielt die Genetik hier? Was Sie hier sehen, ist die allgemeine Produktionsfunktion der Landwirtschaft. P ist die Produktion. Für uns Pflanzenzüchter allerdings ist P im engeren Sinne der Phänotyp, also die Ausprägung, die ein Genotyp in einer gegebenen Umwelt annimmt. Dieses P, die Produktion, ergibt sich aus dem Zusammenwirken vom Genotyp G mit der Umwelt U sowie aus der Interaktion zwischen einem bestimmten Genotyp und den am konkreten Ort gegebenen Umweltbedingungen, hier ausgedrückt als G mal U. G ist also der Genotyp und U die Umwelt, soll heißen, was ich ernte, hängt von der Genetik, vom ausgesäten Saatgut und von den Bedingungen ab, unter denen es wachsen muss, der Umwelt. Und dann eben drittens von der Interaktion zwischen dem Genotyp und der Umwelt. Nicht jeder Genotyp wächst in jeder Umwelt gleich gut. Es gibt spezifische Wechselwirkungen. Damit das nicht abstrakt bleibt, hier ein drastisches Bild aus meinem eigenen Betrieb. Sie sehen hier eine Aufnahme von einem Teil des Zuchtgartens am 24. Februar 2012. Das ist ein Tag, den ich nie vergessen werde. Als die Temperatur nach einem brühwarmen Winter ganz plötzlich für fast 2 Wochen auf deutlich unter minus 20 Grad gefallen war, bei scharfen Ostwinden und anschließender verheerender Trockenheit. Sie sehen, in diesem Teil des Versuchsfeldes hat kein einziger Genotyp die extreme Umwelt überlebt. Aber hier, im rechten Teil des Bildes, sehen Sie einen, der es geschafft hat. Nach solchen Genotypen suchen wir in der Pflanzenzüchtung. Allerdings reicht es nicht, wenn er bloß überlebt. Er muss natürlich später im Jahr auch mit Pilzerkrankungen zurechtkommen, sagen wir mit Mehltau und Rost. Und nach der Ernte muss er eine brauchbare Backqualität liefern. Und um die Kombination solcher Eigenschaften geht es bei unserer züchterischen Arbeit. Die Grundaufgabe des Landwirtes dagegen besteht in der optimalen Beeinflussung der Umwelt. Wir nennen das Pflege oder Management. Deswegen kann man das U für Umwelt aufteilen in ein N für die natürliche Umwelt, Trockenheit, Kälte oder Hitze zum Beispiel, also die sogenannten abiotischen Stressfaktoren, und M für Management. Das heißt, für alle Acker- und pflanzenbaulichen Maßnahmen, die der Landwirt unternimmt. Zum Beispiel solche zur Reduzierung der biologischen Stressfaktoren. Pilze und Insekten sind hier besonders wichtige Beispiele. Die zweite entscheidende Aufgabe der Landwirtin ist die Wahl des zur Umwelt passenden Genotyps. Wir sprechen hier von Sortenwahl. Und wenn Sie das Stichwort Saatgut oder Sortenvielfalt hören, sie ist genau deshalb so wichtig, weil es völlig verschiedene Agrarumwelten gibt, die ganz verschiedene Sorten erfordern. Ein drastisches Beispiel haben wir gerade gesehen. Wir schauen uns nun die Methoden, Akteure und Ergebnisse der Pflanzenzüchtung gleich genauer an. Bevor wir aber dazu kommen, lade ich Sie noch einmal zu einem erweiterten Blick auf diese Produktionsfunktion ein. Denn wenn Sie diese Formel im Kopf behalten, dann können Sie einen Großteil aller Diskussionen um Landwirtschaft einordnen. Ein politischer Anwendungsfall der Formel wäre folgendes Streitgespräch. Die Züchterlobbyistin sagt, also ohne bessere Sorten können wir die Welt nicht ernähren. Sie zielt auf G, um P, den Ertrag, zu steigern. Dann aber kommt der Pflanzenernährer und sagt möglicherweise, das ist Unfug. Es wird schon heute nur die Hälfte des Potenzials der vorhandenen Genetik ausgenutzt, zum Beispiel in Afrika. Wir brauchen hier erst einmal einfachen Mineraldünger. Er hat M im Blick. Der Sozialwissenschaftler unterstützt vielleicht den Pflanzenernährer, aber nur im Prinzip, denn er sagt, was heißt hier, wir brauchen Dünger. Die Landwirte vor Ort brauchen Mikrokredite, sonst können sie keinen Dünger kaufen. Und wir müssen uns auf die Frauen konzentrieren. Sie steuern, wie das Budget der Bauernfamilie ausgegeben wird. Und dann kommt endlich die Bodenkundlerin, die, wenn sie hier im Saal sitzt, solidarischerweise schon die ganze Zeit stillhält, obwohl der Satz mit dem Saatgut fängt es an, in ihren Ohren unerträglich sein muss. Und er ist ja auch objektiv falsch, denn natürlich fängt alles mit dem Boden an. Bodenfruchtbarkeit ist das Wichtigste überhaupt und sie ist das Ergebnis einer optimierten Wechselwirkung von N und M. Hier stimmt der Agrarökonom heftig zu, betont aber die Bedeutung von Landrechten, weil der Aufbau von Bodenfruchtbarkeit, unter anderem auch durch Dünger, eine langfristige Angelegenheit ist. Wer morgen vertrieben werden kann, investiert heute nicht in den Boden. Und dann werden alle fast erschlagen von der Klimakundlerin, die sagt, wir müssen alles andere stehen und liegen lassen. Am wichtigsten ist, dass wir den Klimawandel stoppen. Sie zielt auf die N-Komponente der Umwelt. Dann aber kommt der Ernährungswissenschaftler und stellt die Frage, ob P überhaupt vorrangig gesteigert werden muss oder ob nicht eine bessere Verteilung nebst Verschiebung der Konsummuster weg von tierischen Produkten die Lösung ist, flankiert durch eine Vermeidung von Verschwendung und Verlust, denn ein Drittel bis die Hälfte der agrarischen Produktion gehen durch Verderb verloren. Schließlich entscheidet aber der Volkswirt, wenn die bessere Genetik es erlaubt, bei sonst gleichem Input, zum Beispiel an Wasser, Land und Dünger, mehr zu ernten, dann erlaubt es sie auch, bei sinkendem Input gleich viel zu ernten. Egal also, wie wir unsere Agrar- und Ernährungssysteme entwickeln, Pflanzenzüchtung brauchen wir in jedem Fall. Und das gilt ganz besonders, weil wir deutlich effizienter und umweltschonender produzieren müssen. Wir haben das gesehen. So, jetzt haben Sie in der berühmten Nussschale einen Aufriss davon, wie internationale Konferenzen zum Thema »Wie ernähren wir die Welt?« ablaufen. Und Sie sehen, diese grundlegende Produktionsfunktion P gleich G plus U plus G mal U hilft ganz entschieden, den Überblick zu behalten. Aber nun zum großen G. Was nun eigentlich wird in der Pflanzenzüchtung von wem und mit welchem Geld gemacht? Und welche Rahmenbedingungen braucht dieses Innovationssystem? Prinzipiell geht Pflanzenzüchtung so. Es wird zum Beispiel entschieden, an Gerste zu arbeiten. Ein ganz wichtiger, grundlegender Punkt, die Wahl der Kulturart. Dann wird das Zuchtziel definiert. Unsere Gerste soll gesund und trotzdem ertragreich sein. Hier im Detail soll Ramularia-Resistenz erreicht werden. Praktisch sieht das dann so aus. Hier findet an Sommergerste eine Kastration statt. Das Ährchen wird aufgeschnitten, um dann die Staubbeutel, die männlichen Teile der Blüte zu entfernen, womit die vorher zweigeschlechtliche Pflanze zur eingeschlechtlichen geworden ist, zur Mutter. Und wir als Züchter die Chance erhalten, einen anderen Genotypen als Vater draufzukreuzen, wie wir das nennen. Zum Beispiel ertragreiche Mutter mit resistentem Vater. Jeder Zuchtbetrieb macht viele Tausende solcher Kreuzungen, und zwar jedes Jahr. Das ist die Staubbeutelentfernung. Die Kreuzungspflanzen werden einzeln geerntet und dann Ähre für Ähre einzeln gedroschen. Hier sehen Sie eine unserer Mitarbeiterinnen bei diesem Vorgang. Die Körner jeder einzelnen Ähre werden dann in die Töpfchen gefüllt, die Sie hier sehen, Magazine genannt. Und eine ganz spezielle Drillmaschine sieht dann jedes einzelne Magazin so aus, dass aus jeder Ähre eine Reihe Nachkommen im Feld steht, insgesamt zigtausende bis zu hunderttausenden, wovon sich sofort die Bedeutung von Ordnung, Systematik und EDV erschließt. Wer macht das? In Deutschland gibt es knapp 60 Zuchtunternehmen, die im Grunde so vorgehen. 12 davon sind nach Definition der EU sogenannte Kleinstbetriebe mit einem Umsatz von unter 2 Millionen Euro. Das Gros machen die kleinen Betriebe aus mit einem Umsatz zwischen 2 und 10 Millionen. Herr Professor Becker kennt meine Buchhaltung und weiß, dass ich dazugehöre. Dann haben wir die mittleren mit einem Umsatz bis 50 Millionen und von den großen über 50 Millionen haben wir 7 in Deutschland. Gemeinsam stellen diese Unternehmen der deutschen Landwirtschaft eine deutlich größere Sortenvielfalt zur Verfügung als noch vor 30 Jahren. Sie sehen links die Kulturarten abgetragen, die das Deutsche Bundessortenamt in seiner Sortenliste führt. Und rechts, jeweils in hellgrün, die Anzahl zugelassener Sorten im Jahr 1985 und in dunkelgrün die Anzahl heute. Sie sehen praktisch überall, ich glaube bis auf den Sommerweizen, eine deutliche Steigerung. Und Sommerweizen kommt hier nur vor in Jahren wie 2012, wenn alles andere erfroren ist. Übrigens kann ein Züchter nicht einfach jedes Zuchtergebnis als neue Sorte verkaufen. Im Gegenteil. Aus einem neuen Genotyp wird nur dann eine marktfähige Sorte, wenn das dafür zuständige Bundessortenamt uns nach meist 3 Jahren Prüfung in bis zu 40 Umwelten, bis zu etwas über 20 Standorten mit 2 verschiedenen Intensitäten, eine Zulassung erteilt. Diese Zulassung erfolgt nur, wenn der neue Genotyp gegenüber jeder anderen Sorte, die es bisher schon gab, einen deutlichen Fortschritt für die Landwirtschaft darstellt. So ernst nimmt der Staat die Versorgung mit Saatgut noch heute, fast 70 Jahre nach den letzten massiven Hungererfahrungen in unserem Land. Die Erfolge des Innovationssystems Pflanzenzüchtung möchte ich für Deutschland anhand von 2 Beispielen darstellen. Und zwar einmal für den Winterweizen, zweitens gleich für den Raps. Alemeyer et al. In Gießen haben in mehreren umfangreichen Studien an Winterweizen ermittelt, dass in den 40 Jahren zwischen 1965 und 2005 alleine auf Züchtung jedes Jahr ein Ertragsfortschritt von 34 Kilo pro Hektar zurückgeht, ohne dass der Landwirt irgendeinen Mehraufwand hatte und deshalb auch ohne irgendwelche zusätzlichen negativen Umweltwirkungen. Gleichzeitig ist das durchschnittliche Resistenzniveau des Winterweizens deutlich verbessert worden, auch das gegen Fusariumbefall. Speziell diese Resistenz kostet eigentlich Ertrag. Sie ist aber gleichzeitig sehr wichtig, weil der Pilz Fusarium im Mehl Toxine hinterlässt, die auch dem Menschen gefährlich werden können. Zusätzlich ist die Backfähigkeit unserer Winterweizen deutlich besser als vor 40 Jahren. Damals waren wir noch Backweizen-Importland. Und auch Backqualität ist ein Merkmal, das zunächst immer Ertrag kostet. Also ein dreifacher Erfolg, und zwar von der Art, wie er für Pflanzenzüchtung typisch ist. Jede neue Sorte trägt etwas zum Gesamterfolg bei. Wir finden keine Riesensprünge durch einzelne große Innovationen, sondern sogenannte Incremental Improvements, inkrementelle, schrittweise Verbesserungen. Zweites Beispiel, der Raps. Rapsöl war früher ungenießbar, es diente als Lampenöl. Heute ist Rapsöl das ernährungsphysiologisch wertvollste einheimische Speiseöl. Und der sogenannte Presskuchen, der in der Ölmühle übrig bleibt, war früher aufgrund unverdaulicher und toxischer Bestandteile ungenießbar für Tiere. Heute ist er als Rapsextraktionsschrot das wichtigste einheimische Eiweißfuttermittel und relativiert unsere allerdings immer noch große Abhängigkeit von Sojaimporten. Hier gab es einige größere qualitative Sprünge, die immer wieder ganz maßgeblich auf Arbeiten des Göttinger Institutes für Pflanzenzüchtung zurückgingen und bis heute zurückgehen. So ist also alles gut hier. Ist die Branche Pflanzenzüchtung von im internationalen Vergleich geradezu idyllischer Unternehmensvielfalt geprägt, eng mit öffentlichen Forschungseinrichtungen verzahnt, mit effizienter Aufgabenteilung zwischen Universitäten und Unternehmen, unter sinnvollen Rahmenbedingungen und bestens gerüstet für die Zukunft? Wenn das ganz so wäre, würde ich wahrscheinlich mir den zeitlich sehr fordernden Verbandsvorsitz nicht antun. Es gibt einige politische und gesetzgeberische Baustellen, an denen wir arbeiten müssen, um das große Potenzial des Innovationssystems Pflanzenzüchtung zu erhalten. Dafür will ich mich engagieren. Und lassen Sie uns diese Baustellen unter 3 Schlagworten diskutieren. Wir hatten vorhin die für den Menschen essentiellen Grundbedürfnisse. Hier sehen Sie die der Pflanzenzüchtung. Pflanzenzüchtung braucht 3 Dinge sinnvoll geregelt, nämlich Zugang, Schutz und Zulassung. Fangen wir mit dem Zugang an. Züchtung braucht Zugang, Englisch Access, das ist das international gebräuchliche Stichwort an dieser Stelle. Zu Menschen, zu Methoden und zu Material. Erstens Menschen. Der Zugang zu ausgebildeten Züchtern ist besonders wichtig. Diese Ausbildung ist eine öffentliche Aufgabe. Kein Unternehmen kann sie selber leisten. Dazu ist es aber notwendig, dass es an den Universitäten wissenschaftlich attraktive, aber auch anwendungsnahe Züchtungsforschung gibt, umgangssprachlich formuliert mit Feldteil. Die ständig zurückgehende Finanzierung solcher Projekte hat in den USA zu einem so deutlichen Mangel an Züchternachwuchs geführt, dass eine große gemeinsame nationale Initiative gegründet werden musste, um lautstark genug auf das Problem aufmerksam zu machen. Hier ist es etwas besser. Die Universität Göttingen leistet seit langem ganz wesentliche Arbeit im Bereich der Ausbildung. Und wir Züchter freuen uns auch gerade unter diesem Aspekt, nicht nur, aber auch unter diesem Aspekt sehr, dass die Züchtung hier am Standort jetzt noch einmal so deutlich verstärkt wird. Zweitens, Methoden. Zugang zu Methoden. Die Methodenentwicklung für die Pflanzenzüchtung ist ebenso wie die Ausbildung im Wesentlichen eine öffentliche Aufgabe. Jahrzehntelang ist daran gearbeitet worden, aber ohne dass sich ganz große Sachen getan haben, jedenfalls für Europa. Das ist jetzt etwas pauschal, aber ich sag's trotzdem mal so, grosso modo stimmt es. Und nun scheint die Sache auf einmal einen massiven Sprung zu machen. Denn das züchterische Vorgehen, das ich Ihnen bisher vorgestellt habe, kann in der Zukunft zunehmend ergänzt werden durch immer präziser und besser werdende Möglichkeiten, direkt ins Genom einzugreifen. Im Kern ist die Sache ganz einfach. Es stehen uns heute Nukleasen zur Verfügung, Enzyme, die den DNA-Doppelstrang, den Träger der genetischen Information, an ganz gezielter Stelle und in sehr praktischer Weise, sage ich jetzt mal vereinfacht, schneiden können. Was bringt uns das? Zweierlei. Erstens können damit gezielt sogenannte Punktmutationen erzeugt werden, die die Pflanzenzüchtung schon lange nutzt, aber bisher nie so spezifisch erzeugen konnte. Oft geht es darum, unerwünschte Gene auszuschalten, also zum Beispiel solche, die toxische Pflanzeninhaltsstoffe produzieren. Beim Raps gibt es hier Beispiele. Die Grafik, die hier Sie hier sehen, stammt von Carroll and Jolt in Genome Biology 2015. Und Sie sehen im oberen Teil, wie einfach ein Doppelstrangbruch erzeugt wird und die Pflanze ihre DNA dann selbstständig repariert. Das soll hier angedeutet werden durch ein Verfahren namens Non-Homologous End-Joining. Der Trick dabei ist, dass sie hier öfter gewisse Fehler macht. Und das entsprechende Gen wird dann inaktiv. Und wir haben in der Pflanze möglicherweise unsere toxische Substanz verloren. Zweitens kann nach dem gezielten Schnitt des Doppelstranges aber auch neue genetische Information, ebenso gezielt, an dieser Stelle des Genoms eingebracht werden, also vom Menschen, vom Züchter. Das sehen Sie im unteren Bereich der Grafik, das neue Gen in rosa angedeutet. Ist die homologieabhängige, abhängig-dependent Reparatur, HDR. Um diese Methoden einschätzen zu können, muss man sie mit dem vergleichen, was wir Züchter bisher machen. Im linken Bild oder im linken Bereich des Bildes sehen Sie unter der Überschrift Conventional Breeding die schematische Darstellung der Einkreuzung einer pflanzengenetischen Ressource, also exotischen Zuchtmaterials hier in diesem Falle, mit einer einzelnen gewünschten Eigenschaft. Der linke Doppelstrang in Blau symbolisiert das adaptierte Hochleistungszuchtmaterial, also das G, was wir im Grunde in der Landwirtschaft brauchen, bis eben auf die eine fehlende Eigenschaft. Und der im Prinzip rechte rote Doppelstrang ist die genetische Ressource, die mein eines Gen enthält, was ich haben will. Und den Rest will ich nicht. Das ist das Problem für mich als Züchterin. Deswegen muss ich viele Generationen von Rückkreuzungen zum adaptierten Älter hin, also zum Blauen hin machen, um den restlichen Teil des roten Genoms wieder loszuwerden. Und das ist ein unter Umständen sehr langwieriger oder meistens sehr langwieriger und teurer Prozess. Unter der Gesamtüberschrift Gene Editing findet sich nun im mittleren Bereich des Bildes die schematische Darstellung einer präzise erzeugten Punktmutation. Falls die von mir gewünschte Eigenschaft auf einer solchen Punktmutation beruht, kann ich sie heute schneller und ohne Nebenwirkungen durch einen Doppelstrangschnitt, wie wir ihn gerade gesehen haben, mit anschließend etwas ungenauer Selbstreparatur der Pflanze erzeugen, ohne dass ich mir über viele Generationen die Mühe machen muss, irgendwelche unerwünschten roten Teile wieder loszuwerden. Und in der rechten Bildhälfte schließlich sehen Sie, was wir gerade schon gesehen haben. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, genau die Gene, die ich auch einkreuzen könnte, mir jetzt mit technischen Methoden zu holen. Für die Fachleute unter Ihnen, das nennt man Cis-Genetik, also den rechten Teil, im Gegensatz zur bekannten Trans-Genetik der Gentechnik. Die Methoden sind da, der technische Zugang ist möglich, die Aussichten sind vielversprechend. Es wird aber wesentlich von der Ausgestaltung der Zulassungsbedingungen abhängen, ob der Zugang zu diesen Methoden nur den größten, finanzstärksten Unternehmen möglich sein wird und vor allem, ob die mit diesen Methoden gezüchteten Sorten sich ihrerseits wiederum als genetische Ressource qualifizieren, die dem nächsten Züchtungszyklus als Ausgangsmaterial zur Verfügung stehen. Oder ob hier kennzeichnungs- und haftungsrechtliche Vorschriften gelten werden, die dies unmöglich machen. Dieses Problem ist auf lange Sicht gesehen wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Und deshalb habe ich die ganzen Methoden hier unter dem Punkt Zugang eingeführt. Sie erinnern sich, wir diskutieren die Grundbedürfnisse der Pflanzenzüchtung. Wir kommen gleich nochmal darauf beim Punkt Zulassung. Noch aber sind wir bei Zugang, und zwar beim Zugang zu Material. Dieser Aspekt ist besonders kritisch, denn er ist in Gefahr. Zugang zu genetischen Ressourcen. Was sind genetische Ressourcen? Wir verstehen darunter alle Pflanzen, alle Genotypen, die als genetische Quelle für die weitere Züchtung dienen können. Also typischerweise alle möglichen Kreuzungspartner, das heißt alle heute zugelassenen Sorten, ebenso wie die Sorten und sogenannten Landrassen aus früherem Anbau und aus anderen Ländern, ergänzt durch die nicht domestizierten verwandten Arten unserer Kulturpflanzen. Das Allerwichtigste ist dabei natürlich zuerst, dass wir diese Ressourcen erhalten. Hier sehen Sie ein Bild vom Eingang der Sicherung, die die Menschheit gemeinsam unterhält, den Eingang zum Global Seed Vault auf Spitzbergen auf 78 Grad nördlicher Breite im ewigen Eis. Diese Notreserve erlaubt uns einen Neuanfang, sollten uns weiter südlich wichtige pflanzengenetische Ressourcen verloren gehen, wie kürzlich im syrischen Bürgerkrieg geschehen. Fast schwieriger aber ist der zweite Aspekt. Der Zugang muss auch juristisch möglich bleiben. In den 90er Jahren hat die Weltgemeinschaft den Gedanken völkerrechtlich implementiert, dass natürliche Ressourcen dem Land gehören, aus dem sie kommen. Vor allem die armen Länder sollten deshalb die Möglichkeit bekommen, mit ihren genetischen Ressourcen Geld zu verdienen, um damit die Ökosysteme zu schützen, in denen diese Ressourcen entstehen und bewahrt werden, zum Beispiel tropische Regenwälder, hier sehen Sie einen, aber auch vielfältige Agrarökosysteme. Der Gedanke ist gut, Er wird in der Konvention über biologische Vielfalt festgeschrieben und ist in einem zugehörigen Vertragswerk namens Nagoya ausgearbeitet. Seine Umsetzung in Landwirtschaft und Pflanzenzüchtung ist aber extrem schwierig. Im Saatgutsektor sind genetische Ressourcen praktisch nie unverändert zu gebrauchen, sondern nur als Kreuzungspartner, die über viele Kreuzungen und Rückkreuzungen hinweg, das haben wir gerade gesehen, mit hochadaptiertem Zuchtmaterial kombiniert werden müssen. Und dadurch verdünnt sich jedes Ausgangsmaterial sehr schnell. Überhaupt ist insgesamt der Beitrag einer einzelnen genetischen Ressource zur Gesamtleistung meistens typischerweise sehr gering. Und die Nachverfolgung des Weges der einzelnen Ressource ist ohne den Aufbau einer massiven Kontrollbürokratie nicht möglich. Internationale Konzerne mit großer Administration und Rechtsabteilung können sie vielleicht rechtssicher gewährleisten. Öffentliche Forschungsinstitute, Universitäten und Mittelständler auf keinen Fall. Die Völkergemeinschaft hat das erkannt und versucht derzeit, in einem gesonderten Regelungssystem für die Landwirtschaft namens International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture eine finanzielle Lösung zu finden, die die südlichen Länder zufriedenstellt und trotzdem den weltweiten Fluss von genetischen Ressourcen nicht unterbricht oder gar unterbindet. Denn dieser Fluss ist eine der, wenn nicht die wesentliche Bedingung dafür, dass die Pflanzenzüchtung ihren Beitrag zur Lösung der riesigen Herausforderungen leisten kann, vor denen wir stehen. Das Thema ist aber trotz dieser Verhandlungen zum International Treaty politisch noch lange nicht außer Gefahr. Sollten wir es nicht so hinbekommen, dass die Tätigkeit Pflanzenzüchtung im Wesentlichen unter dem International Treaty und nicht unter Nagoya geregelt wird, dann haben wir ein massives Problem. Die andere juristische Zugangsbeschränkung droht dann, wenn der sogenannte Züchtervorbehalt nicht gegeben ist. Hier ist es jetzt kurz etwas anspruchsvoller, denn der Züchtervorbehalt ist eine Ausnahme in den Rechten zum Schutz geistigen Eigentums, die wir andererseits im Innovationssystem Pflanzenzüchtung auch dringend brauchen. Sie erinnern sich, bewegen uns insgesamt gerade in der Frage Zugang, Schutz und Zulassung. Wir haben gerade festgestellt, zu den für die Züchtung notwendigen grundlegenden genetischen Ressourcen zählt immer auch das aktuell zugelassene Zuchtmaterial. Typischerweise, normalerweise unterliegt es dem Sortenschutz, zunehmend aber auch dem Patentrecht. Und der zentrale Punkt unter unserem Stichwort Zugang ist, dass dieses Material für die weitere züchterische Nutzung zugänglich bleiben muss. Warum? Weil Züchtung ganz überwiegend schon vorhandene genetische Informationen neu zusammenstellt. Sie haben das gerade gesehen, wie er das da so dahin gepuzzelt hat. Die genetische Information selber lag schon vor. Niemand hat sie erfunden. Und der züchterische Zugriff auf diese Grundbausteine ist eine der zentralen Erfolgsbedingungen des Innovationssystems Pflanzenzüchtung. Das war der Zugang. Was hat es jetzt mit dem Schutz auf sich? Warum ist Schutz überhaupt notwendig? Weil Saatgut ein Ding mit Dreifachnatur ist. Das Korn ist ein essbares Produkt, auf Englisch Commodity, auf Deutsch vielleicht Ware. Das ist seine Natur Nummer eins. Zweitens enthält es genetische Informationen, die der Züchter mühsam kombiniert hat. Wir haben das ausführlich betrachtet. Und drittens ist das Korn eine Selbstkopiermaschine über die in ihm liegende Keimfähigkeit. Die Züchtung einer neuen Sorte dauert in Deutschland heute typischerweise mindestens 10 Jahre und kostet 1 bis 2 Millionen Euro, die komplett vorfinanziert werden müssen, denn dann das erste Geld wird nach frühestens 10 plus 3 Jahren Zulassungsvorgang, also nach 13 Jahren, verdient. Wenn nach den amtlichen Versuchen und der Zulassung eben zum ersten Mal Saatgut verkauft werden darf. Dabei ist übrigens der Forschungsvorlauf noch nicht eingerechnet. Den sehen Sie hier unten links, 5 Jahre Grundlagenforschung, 5 Jahre anwendungsorientierte Forschung. Darauf kommen wir leicht in der Pflanzenzüchtung. Wenn zum Beispiel neue Pathogenrassen auftreten und wir entsprechende Resistenzen auffinden oder herstellen müssen. Ist die neue Sorte aber erst einmal fertig gezüchtet, dann kann sie aufgrund der Selbstkopiereigenschaften des Korns ohne weitere Kosten von jedermann genutzt werden. Ohne ein Recht zum Schutz der züchterischen Leistung oder des geistigen Eigentums, wie das juristisch-technisch genannt wird, könnte heute kein Unternehmen Pflanzenzüchtung betreiben. Wenn man als Produkt der Pflanzenzüchtung eine neue Sorte hat, dann ist das passende geistige Eigentumsrecht der sogenannte Sortenschutz. Der Sortenschutz beansprucht nicht die einzelnen Gene, sondern nur ihre ganz spezielle Komposition. Hier noch einmal anders dargestellt, nämlich links als Mona Lisa. Das ist die Komposition, die Sorte. Die einzelnen Bausteine, uns anders schon bekannt als Puzzleteile, sind hier als Farbtuben dargestellt. Sie sind die Grundkomponenten, sie bleiben frei. Die Komposition hingegen, die neue Sorte, darf nur gegen eine Lizenzgebühr genutzt werden. Der Landwirt kauft also Saatgut und die Lizenzgebühr ist dem Saatgutpreis erhalten. Aus der dreifachtesten Natur des Korns ergibt sich allerdings, dass er seine Ernte wieder aussehen und somit die züchterische Leistung ein weiteres Jahr nutzen kann. Dieser sogenannte Nachbau ist im Sortenschutz erlaubt, in Europa sogar auch unter Patentschutz. Aber der Landwirt muss für seine erneute Nutzung der züchterischen Leistung die sogenannte Nachbaugebühr bezahlen. Es ist gering und wird von der Mehrheit der Landwirte akzeptiert, aber trotzdem wird dieses Thema immer wieder genutzt, um Landwirte in Deutschland ausgerechnet gegen jene oft oder ich kann sagen typischerweise mittelständischen Züchter regelrecht heiß zu machen, die die nachbaubaren und daher insgesamt weniger lukrativen Kulturarten überhaupt anbieten. Es geht um Getreide, Leguminosen und Kartoffeln. Die Aufgabe der Politik liegt hier in der Schaffung eines praktikablen Systems zur Erhebung der Gebühren. Hier muss der Gesetzgeber nacharbeiten, denn das Recht auf die Gebühren steht uns schon zu. Problem liegt in der praktischen Erhebung. So viel zum Sortenschutz. Ergänzend zum Sortenschutz kann der Züchter Patentschutz beantragen, wenn er eine Erfindung im Sinne des Patentrechts gemacht hat. Die Patentierbarkeit technischer Innovationen in der Pflanzenzüchtung ist richtig und sinnvoll. Die Patentierung schon vorhandener genetischer Informationen, sogenannter Native Traits, sehen das hier jetzt mal in Rot symbolisiert, lehnen die deutschen und europäischen Züchter mit ihren jeweiligen Verbänden aber ab. Das Europäische Patentamt legt das geltende Recht derzeit anders aus und patentiert solche schon vorliegenden Eigenschaften, also Produkte aus ganz normaler, wenn auch mitunter sehr aufwendiger Kreuzung und Selektion. Dies wird unter dem Stichwort Brokkoli derzeit intensiv und auch kontrovers diskutiert. Im Augenblick liegt die Sache bei der EU-Kommission in Brüssel. Aus unserer Sicht wäre es die beste Lösung. Die Kommission würde in einem Guidance Document, wie das technisch heißt, erklären, dass züchterische Produkte, die im Wesentlichen auf Kreuzung und Selektion beruhen, von der Patentierbarkeit ausgenommen bleiben. Ob das passiert, werden wir sehen. Die Sache ist gerade am Laufen. Ebenso wichtig ist die sogenannte Züchtungsausnahme. Wir hatten sie eben schon einmal unter dem Thema Zugang und haben gesehen, dass sie ein zentrales Element im Sortenschutz ist. Hier unter Sortenschutz darf jede neue oder jede geschützte Sorte zu Kreuzungszwecken genutzt werden. Und in Deutschland gilt das auch, wenn die Pflanze einem Patent unterliegt. auch unter Patent darf es in Deutschland zum Kreuzen verwendet werden. Und wenn die patentgeschützte Eigenschaft im weiteren Zuchtgang herausmäntelt, ist alles klar. Herausmäntelt ist untechnisch gesprochen. Sie sehen das jetzt hier mal symbolisiert in Form dieses gelben Streifens, der da runterfällt. Wenn aber nicht, wenn die patentierte Eigenschaft in der neuen Sorte weiter enthalten ist, dann muss der Züchter beim Patentinhaber eine Lizenz einholen, die allerdings nicht gewährt werden muss. Die politische Baustelle in diesem Bereich liegt derzeit darin, dass Deutschland hier gemeinsam mit einigen EU-Ländern Vorreiter ist, denn in vielen anderen Ländern darf mit patentiertem Material nicht gekreuzt werden. Und außerdem ist für die Zukunft zu überlegen, ob nicht Lizenzsysteme aufgesetzt werden können oder sollen, die es dem nachfolgenden Züchter erheblich vereinfachen, beim Patentinhaber eine Lizenz zu bekommen. Zusammenfassend kann man sagen, Ausgewogenheit zwischen Zugang und Schutz ist ein absolut zentrales Thema in der Gestaltung passender Rahmenbedingungen für die Pflanzenzüchtung. Drittes Grundbedürfnis: Zulassung. Das Innovationssystem Pflanzenzüchtung ist optimal produktiv, wenn eine neutrale, objektive Prüfung der Leistungsfähigkeit neuer Sorten und klare, sinnvolle Zulassungsbedingungen für ihre Produkte gegeben sind. Dieser Punkt war bis vor kurzem relativ unstrittig. Über das allgemeine Zulassungssystem nach umfassender Leistungsprüfung haben wir vorhin schon gesprochen. Es trägt ganz wesentlich dazu bei, dass das in der Pflanzenzüchtung verdiente Geld zu einem Großteil in Forschung und Entwicklung reinvestiert wird und nur zu einem kleineren Teil in Marketing- und Vertriebsbudgets fließt. Denn jeder Landwirt kann sich anhand der objektiven und neutralen Daten aus Zulassungs- und Nachzulassungsversuchen, amtlichen Versuchen, selbst ein Bild über die Leistungsfähigkeit des Sortenangebotes machen. Produkte, die gentechnisch verändert worden sind, unterliegen zusätzlich dem Gentechnikrecht, das umfassende Sicherheitsüberprüfungen erfordert. Wie aber wollen wir als Gesellschaft mit den neuen Methoden umgehen, die wir gerade unter dem Stichwort Genome Editing diskutiert haben? Sofern sie Punktmutationen oder andere Veränderungen von nur ganz wenigen Basenpaaren enthalten, muss man sie, und nur diese, dann muss man sie zunächst mit dem vergleichen, was wir in der Pflanzenzüchtung schon bisher gemacht haben. Eine Punktmutation entsteht oft zufällig und natürlich, und man kann die vorhandenen genetischen Ressourcen, zum Beispiel die in der Betonkiste da in Spitzbergen, darauf screenen, ob man geeignete Eigenschaften, die auf Punktmutationen zurückgehen, findet. Alternativ kann man sie auch über Mutagenese mit Röntgenstrahlen, UV-Licht oder anderen Mutagenzien erzeugen. Das ist aufwendig, denn viele Pflanzen, bei denen die Mutagenese unbeabsichtigte Schäden hinterlassen hat, müssen aussortiert werden. Allerdings wird das schon lange und ohne Probleme für die Verbraucher gemacht. Pflanzen und Sorten aus Mutagenese sind vom Gentechnikrecht ausgenommen. Und nun kann man eben solche Mutationen in der Zukunft viel präziser als früher und soweit wir heute sehen, mit geringeren oder sogar gar keinen Nebenwirkungen herstellen. Dem Produkt der neuen Sorte kann man nicht mehr ansehen, auf welche Weise die Punktmutation zustande kam. Und wenn auch die Verwendung der neuen Methode nicht mehr nachgewiesen werden kann, auch im Labor nicht mehr nachgewiesen werden kann, und wenn zusätzlich die neuen Pflanzen sich in keiner Hinsicht von solchen unterscheiden lassen, die wir auch mit unseren bisherigen nicht gentechnischen Methoden hätten züchten können, dann, so schlagen wir Züchter vor, dürfen sie auch nicht nach Gentechnikrecht reguliert werden. Die gesellschaftliche Debatte darüber ist eröffnet und mir ist wichtig, dass sie in demselben breiten Kontext geführt wird, in denen ich heute das gesamte Thema Pflanzenzüchtung gestellt habe. Denn viel entscheidender als die einzelne Methode wird sowieso sein, welche Zuchtziele bei welchen Kulturarten in Zukunft bearbeitet werden und auch von wem und auch in welchen und auch für welche Länder. Ich möchte schließen mit einem Plakat, das derzeit in Deutschlands Städten orange leuchtet. Meine Aufnahme ist aus der Hamburger U-Bahn. Satt ist gut, Saatgut ist besser. Und das Kleingedruckte hier unten. Helfen Sie den Menschen in Kenia und in vielen anderen Ländern, lebenswichtige Nahrungspflanzen aus eigenem Saatgut anzubauen. Wer sich selbst versorgen kann, führt ein Leben in Würde. Das Plakat ist für Brot für die Welt. Und stünde hier statt eigenem Saatgut optimales Saatgut, dann hätte Brot für die Welt den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten eine Aufzeichnung der öffentlichen Ringvorlesung der Universität Göttingen von gestern Abend. Stefanie Frank, Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter, sprach über das Thema: Mit dem Saatgut fängt es an, Idylle und Wirklichkeit in der Pflanzenzüchtung.